NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Januar 1853. Der Geburtstag des kubanischen Schriftstellers José Martí.
Martí ist tatsächlich für alle immer noch wichtig. Der ist nicht nur der Gründervater der modernen Nation, sondern auch immer eine politische Figur, die von allen Seiten als Legitimation ihrer aktuellen Politik benutzt wird.
Ende Januar 1990 in Kubas Hauptstadt Havanna auf dem Platz der Revolution.
Vor der Statue von José Martí versprechen wir, dass wir immer die treuen und unbesiegbaren Nachfolger Martís sein werden.
Kubas Máximo Líder Fidel Castro beschwört das politische Erbe des Nationalhelden.
Sowohl Fidel Castro sieht sich als Vollender des Werks von Martí, als auch die Exilkubaner, deren Radiosender heißt Radio Martí. Der Bezug auf Martí ist eigentlich von allen gesucht und jeder interpretiert natürlich diesen Martí so, wie es ihm in den Kram passt.
Patria o muerte, José Martí!
Mein Name ist Bert Hoffmann, ich bin Politikwissenschaftler und Professor an der Freien Universität Berlin und bin seit bald 30 Jahren immer wieder in Kuba und berichte und analysiere die Entwicklung im Land. Und da kommt man dann an José Martí natürlich nicht vorbei.
José Martí, der kubanische Nationalheld. El Apostol, Apostel nennen sie ihn. Er hat die Botschaft der Unabhängigkeit von Spanien verkündet. Jener schmächtige Mann mit der fliehenden Stirn, dem dunklen, welligen Haar und dem mächtigen Schnäuzer. Martí hat seit frühester Jugend nur eines im Sinn: den Kampf für die Freiheit Kubas.
Ein Traum erfüllt sich, das ist wahr. Das Volk der Insel lässt den Kriegsruf klingen. Das Volk, das keine Knechtschaft konnte zwingen, das Qualen litt, 300 Jahre.
Eines der ersten Gedichte José Martís, das in einer Schülerzeitung in Havanna erscheint. Pepito, wie er von seinen Eltern und Freunden genannt wird, ist damals 16 Jahre alt. Sohn eines Spaniers aus Valencia in Diensten des Kolonialheeres. Die Mutter stammt von der Kanareninsel Teneriffa.
Oh, wie süß zu sterben, wenn's an Sterben geht. Im kühnen Kampf zum Schutz des Vaterlandes.
Doch das Vaterland ist für José Martí nicht die Heimat seiner Eltern, sondern Kuba, wo er am 28. Januar 1853 in Havanna geboren wird. Ein Kreole, der wie so viele in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Unabhängigkeit von Spanien kämpft.
Mit ein paar Ausnahmen ist das ganze Festland eigentlich im 19. Jahrhundert unabhängig geworden und Kuba erst viel später. Kuba galt als die immer treue Insel. Das ist, was die Spanier noch behauptet haben, war auch eine der reichsten Kolonien aus Sicht der Spanier.
Reichtum, der auf der Ausbeutung von Sklaven aus Afrika beruht. Sie schuften auf den Zuckerrohrplantagen, im Kaffeeanbau und in Tabakpflanzungen. Vor allem, um die Staatskasse Spaniens zu füllen.
Und insofern gab es in Kuba sicherlich das Gefühl, warum kriegen wir, und das wir sind die schon auf Kuba geborenen spanischstämmigen Criollos, wie sie heißen, die im Land schon geboren sind, warum werden wir nicht unabhängig?
1868 beginnt in Kuba der sogenannte Zehnjährige Krieg. Der Plantagenbesitzer Carlos Manuel de Céspedes verkündet im Osten der Insel Anfang Oktober ein Manifest. Es geht als Schrei von Jara in die Geschichtsbücher ein. Céspedes ruft die Kubaner zum bewaffneten Widerstand auf.
Spanien regiert Kuba mit eiserner, blutiger Hand. Kubanern ist es nur erlaubt zu schweigen und sich zu unterwerfen.
Es waren nicht die Sklaven, sondern es war eigentlich diese Vor-Ort-Elite, die sich gewehrt hat gegen diese Bevormundung durch die spanischen, von der Halbinsel entsandten Kolonialherren.
Die unheilbare Plage des endlosen Stroms unersättlicher Beamter, mit denen uns Spanien überschwemmt, verschlingt unser Vermögen und die Produkte unserer Arbeit. Auf Kosten Kubas bestreitet Spanien seine riesigen Ausgaben für die Armee und die Flotte, die auf der Insel stationiert sind. Wir wollen frei und gleichberechtigt sein.
José Martí ist begeistert von diesen Ideen. Er wächst in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Doch der junge Kreole ist begabt und kann eine höhere Knabenschule in Havanna besuchen. Direktor damals ist Rafael María Mendive, ein Freigeist, der den Unabhängigkeitskampf unterstützt. José Martí wird sein Lieblingsschüler.
Ihnen, nur Ihnen gebührt der Verdienst an allem, was es in mir Gutes und Schönes gibt.
Martí würde sich am liebsten den Aufständischen anschließen. Längst beobachten ihn die Kolonialbehörden argwöhnisch. Der 16-jährige José Martí wird wegen aufrührerischer Umtriebe verhaftet und ins Gefängnis gesteckt.
Ich leide sehr, dass ich mich hinter Gittern befinde.
Anfang März 1870 wird Martí vom Militärgericht zu 6 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er wird in Ketten gelegt und muss im Kalksteinbruch schuften.
Es ist besser, im Kampf gegen diese Ungeheuer und Tyrannen zu fallen, als unter ihrer Herrschaft zu leben.
Die Eltern setzen sich trotz allem für ihren aufmüpfigen Sohn ein. Er wird am Ende nach Spanien in die Verbannung geschickt.
Trotz Aufbegehren gegen die Kolonialherrschaft ist er nicht hingerichtet worden, sondern ist dann im Exil eigentlich zu dem großen Wortführer erstmal geworden.
Während in Kuba der Unabhängigkeitskrieg unter Führung der Generäle Máximo Gómez und Antonio Maceo unvermindert weiter tobt, lebt José Martí von 1871 an in Spanien. Hier macht er sein Abitur, studiert Jura, Philosophie und Literaturwissenschaften. Er ist rasch Teil der gebildeten Elite. Agitiert aber auch in Spanien gegen Spanien.
Mein Vaterland schreibt seinen unumstößlichen Entschluss mit Blut. Kuba will frei sein.
Die meiste Zeit seines Lebens verbringt Martí im Exil. 1874 verlässt er Spanien und geht nach Mexiko-Stadt. Dort macht er sich einen Namen als Rechtsanwalt, Dichter und Publizist. Später lebt er als Professor für Geschichte und Literatur in Guatemala. . 1878 endet der 10-jährige Krieg in Kuba. Das Rebellenheer gibt auf. In einem Friedensabkommen verspricht Spanien den Kubanern Autonomie und verkündet eine Amnestie für alle politischen Gefangenen und Deserteure.
Auf nach Kuba!
Ende August 1878 kehren José Martí und seine junge kubanische Frau Carmen, die er in Mexiko kennengelernt hat, zurück nach Havanna. Die spanischen Behörden verweigern ihm allerdings die Zulassung als Anwalt. Auch Lehrer darf er nicht werden. Mitte November bringt Carmen einen Sohn zur Welt. Der junge Vater führt ein Doppelleben. Legal arbeitet er in der Rechtsanwaltskanzlei eines Freundes. Im Untergrund weiter für die Revolution.
Im Pakt von San Juan hat sich Spanien verpflichtet, Kuba die Selbstverwaltung zu gewähren. Hat das aber nicht getan. Wir werden unseren Freiheitskampf so lange fortsetzen, bis wir die Unabhängigkeit errungen haben.
Wieder wird Martí von den Kolonialbehörden nach Spanien verbannt. Von dort aus geht er nach New York. In den USA schreibt Martí wie ein Besessener. Er verfasst Artikel für alle führenden Zeitungen Lateinamerikas. Er schreibt über Politik, Kunst und Literatur und Weltgeschehen. Er hält Reden und er dichtet. 1891 erscheinen seine Versos Sencillos, die einfachen Verse.
Ich bin ein Mensch, aufrecht und wahr. Unter Palmen bin ich zu Haus. Und ich werf meiner Verse Schar, eh ich sterbe, aus mir heraus.
Das hat jeder schon gehört und das ist ein Teil der Weltmusik geworden und damit dann auch seine Texte.
Ich liebe die komplizierten Wohlklänge, den ausgefeilten Vers, der wie Porzellan vibriert, wie ein Vogel fliegt, wie eine Lavazunge glüht und alles mit sich reißt.
Am 10. April 1892 gründen José Martí und Mitstreiter die kubanische Revolutionäre Partei. Die nächsten Jahre suchen sie Unterstützung für ihren Freiheitskampf. Die Generäle des ersten Befreiungskrieges, Gómez und Maceo, kann er von einer erneuten Invasion in Kuba überzeugen. Dort agieren die Befürworter der Unabhängigkeit im Untergrund. Es gibt geheime Waffenlager, Pläne für den Aufstand.
Letztlich aber unzureichend von der Kapazität her und auch unzureichend in der politischen Absicherung.
Ende Januar 1895 verlässt José Martí New York, um sich in der Dominikanischen Republik mit anderen Aufständischen zu treffen. Von dort wollen sie nach Kuba übersetzen. In einer stürmischen Nacht erreicht Martí am 11. April 1895 einen Strand im Osten der Insel.
Ich bin mit General Gómez und vier weiteren in einem Boot an einem unbekannten Steinbruch unserer Küsten gelandet. Ich schleppte 14 Tage Tornister und Gewehr durch dorniges Gestrüpp und über Höhen.
Er ist ja kein Militär, er ist ja ein Dichter, ein Schreiber, ein Schriftsteller.
Täglich bin ich der Gefahr ausgesetzt, mein Leben für mein Land hinzugeben und damit meine Pflicht zu erfüllen.
Dann, am 19. Mai 1895, gerät José Martí in einen Hinterhalt. Er wird von einem spanischen Soldaten erschossen. Der glühende Kämpfer für die Unabhängigkeit Kubas stirbt mit 42 Jahren.
3 Jahre später sind dann die USA letztlich ja seinen Unabhängigkeitskämpfern in den Rücken gefallen.
Die Soldaten der Befreiungsarmee, die Mambises, kämpfen nach Martís Tod weiter. Spanien droht zwar, Kuba bis zum letzten Mann und bis zur letzten Pesete zu verteidigen. Doch zu Beginn des Jahres 1898 erscheint der Krieg für die Spanier so gut wie verloren.
Dann kamen eigentlich die US-Truppen und haben den Spaniern, man kann sagen, den Gnadenstoß gegeben.
Reiche Plantagenbesitzer und Geschäftsleute bitten die USA um Hilfe. Im Januar 1898 schicken die Vereinigten Staaten das Kriegsschiff Maine in den Hafen von Havanna, um Stärke zu zeigen. Kurze Zeit später explodiert das Schiff unter nie geklärten Umständen. 266 Mann der Besatzung sterben.
Remember the Maine, to hell with Spain.
Erinnere dich an die Maine und zur Hölle mit Spanien, wird zum Schlachtruf. Im April 1898 treten die USA offiziell in den Krieg ein und besiegen das geschwächte spanische Kolonialheer mühelos.
Aber eben nicht die kubanischen Unabhängigkeitskämpfer den Sieg davon tragen lassen, sondern sind selber als die siegreichen nach Kuba gekommen und haben de facto ein Protektorat errichtet.
Auf dem Papier wird Kuba im Mai 1902 unabhängig. Die USA sichern sich aber im sogenannten Platt Amendment das Recht, zu jeder Zeit in Kuba zu intervenieren. Der Politikwissenschaftler und Kuba-Experte Bert Hoffmann.
Weshalb alle rein projizieren können, dass wenn Martin diesen Unabhängigkeitskampf überlebt hätte, dann hätten wir nicht diese Geschichte von Diktatoren und Gewalt gehabt. Und genau dieses Trauma der betrogenen Unabhängigkeit hat Fidel Castro 1959, als er nach der Revolution siegreich vor der Menschenmenge sprach, gesagt, diesmal gehört das Land wirklich uns. Also das Werk wird vollendet, letztlich wird das Werk von Martí vollendet. Das ist das große Narrativ, die große Erzählung, wo Fidel Castro seine Revolution eigentlich in diesen langen Befreiungskampf des Landes stellt.
Santiago de Cuba, Friedhof Santa Ifigenia. Hier steht zu Ehren José Martís ein riesiges Mausoleum. Die Spanier hatten ihn nach seinem frühen Tod 1895 auf dem Kolonialfriedhof bestattet.
Und die dramatischste Inszenierung dieser Übervaterfigur, das ist tatsächlich jetzt im Begräbnis von Fidel Castro gewesen.
Der am 25. November 2016 starb.
Fidel Castro hat sich auf eigenen Wunsch auf dem Friedhof in Santiago de Cuba im Osten der Insel beisetzen lassen, auf dem auch José Martí begraben ist, und zwar in direkter Nähe zu José Martí. Staatsbesuche, die Blumen am Grab vorbeibringen wollen, gehen erst zu José Martí und auf dem Rückweg dann an dem Grab von Fidel Castro vorbei. Der beste Schüler des großen Lehrers José Martí und der politische Vater der kubanischen Unabhängigkeit.
Musik. Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an José Martí, der am 28. Januar 1853 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.